Crime and Investigation, dein True Crime Podcast. Warnung: Dieser Podcast thematisiert wahre Fälle, Verbrechen und Ermittlungen und enthält Schilderungen von Gewalt. Dieser Podcast ist ausdrücklich nicht für Kinder geeignet.
Hallo und willkommen beim True Crime Podcast von Crime and Investigation. Hier erzählen wir euch in jeder Folge von einem besonders ungewöhnlichen Kriminalfall. Dabei geht es uns um Täter, Opfer und Betroffene, ebenso wie um die Arbeit von Ermittelnden und der Justiz. Wenn ihr spannende True-Crime-Dokus auch einmal auf dem Bildschirm oder Display sehen wollt, könnt ihr das mit Crime and Investigation rund um die Uhr tun. Zu empfangen unter anderem in den Pay-TV-Paketen von Sky, Vodafone und Telekom, aber auch zum Streamen bei Amazon oder Apple. Alles Weitere erfahrt ihr unter crimeandinvestigation.de. In unserer fünfteiligen Reihe Protokolle des Bösen hört ihr nachgestellte Originalinterviews des Profilers Stefan Harbort mit deutschen Serienmördern. Während Harbort persönlich zu hören ist, werden die Rollen der Täter von namhaften deutschen Schauspielern übernommen. In dieser Folge spricht Sven Martinek den Serienmörder Frank Kuhlmeier. Der Tätername wurde zum Schutz der Persönlichkeitsrechte geändert. Seine lange kriminelle Laufbahn gipfelte 2001 in einer Mordserie. Seine drei Opfer griff er ungeplant und mit extremer Brutalität an. Anschließend beraubte er sie. Besonders grausam war die letzte Tat. Nachdem er sein Opfer mit mehreren Messerstichen niedergestochen hatte, hängte er den Mann noch lebend auf. Bis heute zeigt Kuhlmeier keine Reue.
Im Alter von 15 Jahren gerät Frank Kuhlmeier zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Nach der letzten Entlassung steht Kuhlmeier vor dem Nichts. Spontan entschließt er sich, einen Wirt auszurauben. 4 Tage später schlägt er sein nächstes Opfer tot. Sein drittes Opfer metzelt er mit einem Küchenmesser förmlich nieder und hängt es anschließend auf. Bei der Gerichtsverhandlung kam heraus: Frank Kuhlmeier zeigte weder Mitgefühl für seine Opfer noch Reue für seine Taten. Ich möchte nun herausfinden, wie dieser junge Mann sich zu einem so gemütsarmen Mörder entwickeln konnte. Warum hat er seinen Opfern jeweils mehr Gewalt angetan, als zur bloßen Beraubung und Tötung notwendig gewesen wäre? Wann wurde aus dem Raubmörder Kuhlmeier ein machtgieriger und mordlüsterner Gewalttäter? Und wie kam es überhaupt dazu?
Sind Sie häufiger geschlagen worden oder nur hin und wieder mal?
Ja, ziemlich oft.
Das heißt?
So einmal am Tag.
Von Ihrem Vater?
Ja, mal mehr, mal weniger. Mal Vater, mal Stiefmutter.
Und was haben Sie dabei empfunden? Also ich meine, neben dem körperlichen Schmerz.
Hass.
Hass? Den Sie nicht weitergeben konnten?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch zu Hause schon mal den Gedanken, dass es besser wäre, wenn die tot wären.
Und das war nur ein Gedanke?
Ja, nur ein Gedanke. Ich hatte auch einen ziemlichen Hass auf meinen Vater. Weil er mir nie geholfen hat. Nie geholfen, wenn meine Stiefmutter mal eine Intrige gemacht hat.
Sie sind irgendwann in die Geschlossene gekommen, weil Ihr Vater gesagt hat, nee, mit dem können wir nicht mehr. Was haben Sie denn da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, kranke Menschen kennengelernt. Also so die richtig Kranken. Dass man das auch schon sieht, dass sie krank sind, so von außen.
Und wie war das für Sie?
Angst hatte ich vor diesen Leuten.
Angst, weil?
Ja, weil die anders waren. Also so vom Kopf her. Und weil die Sachen gemacht haben, die ich vorher nicht kannte. Also zum Beispiel mit dem Kopf gegen die Wand gerannt oder so.
Und das hat Sie erschreckt?
Ja, das hat mich erschreckt. Man sitzt da beim Essen und dann kommt da plötzlich einer angerannt, Blut überströmt und setzt sich einfach hin und fängt an zu essen. Und das Blut, das läuft so aus dem Kopf raus. Ja, das hat mich erschreckt.
Naja, das hätte mich auch erschreckt. Wie alt waren Sie denn da?
15.
Hat man sich nicht um Sie gekümmert? Also, hätte ja was passieren können.
Ja, doch, klar. Einzelgespräche, so ein-, zweimal am Tag. Aber den Rest des Tages, dann saß man da auf der Station.
Also sozusagen ungeschützt mit diesen Leuten?
Ja, mit all den Leuten. Da waren zwei oder drei Pfleger, die saßen im Büro. Die hatten so einen Glaskasten, die konnten so in alle Richtungen gucken. Und ein- oder zweimal am Tag sind die mit einem Tablett, so mit Medikamenten rumgelaufen.
Und wann sind Sie da wieder rausgekommen?
Ich bin abgehauen.
Dann kamen Sie in Haft, in Jugendvollzug. Wie war das?
Ja, da war ich dann 2, 3 Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Dann habe ich Bewährung bekommen und bin in eine andere Stadt und habe da weitergemacht.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, Mensch, also diejenigen, die im Knast waren, wenn die rauskommen, dann sind die gefährlicher als vorher. Stimmt das?
Gefährlicher würde ich nicht sagen. Man weiß halt mehr.
Man weiß mehr? Worüber?
Naja, jeder sitzt ja da wegen was anderem. Der eine hat das gemacht, der andere hat ein Messer in den Bauch gerammt.
Also man lernt fürs spätere Leben?
Ja, man lernt schon fürs spätere Leben, wie man so weitermacht.
Und das wollten Sie?
Zu dem Zeitpunkt. Ja, was heißt, ich wollte das? Im Knast war man immer schnell. Aber ich hatte nie Probleme im Knast.
Je älter er wird, desto mehr grenzt er sich von anderen ab. Soziale Bindungen einzugehen scheint ihm vollkommen wesensfremd zu sein. Ich möchte nun herausfinden, wie er sich selbst sieht. Jeder Mensch hat ein Bild von sich selbst. Gibt es auch positive Charaktereigenschaften? Haben Sie welche?
Auf jeden Fall. Ich stehe zu meinem Wort. Ich bin großzügig. Hilfsbereit. Ja, und dass ich zu dem, was ich sage, auch zustehe.
Und negative Eigenschaften?
Ich bin zu schnell aufbrausend.
In Ihrem Urteil steht ja, Sie seien so eine Art Outlaw gewesen, so ein moderner Gesetzloser. Kann man das so sagen oder ist das übertrieben?
Kann man so sagen.
Das war für Sie legitim?
Das war für mich legitim, ja.
Und wie begründen Sie das?
Ich kann nicht nach Regeln leben, die irgendjemand aufstellt. Das ist das Ding. Derjenige muss sich dann zurückziehen. Zum Beispiel, wenn ich besoffen Auto fahre, fahre ich besoffen Auto, egal ob es da ein Gesetz gibt oder nicht.
Ist Ihnen das dann egal oder machen Sie das einfach?
Ich mach das einfach.
Ja, und wie begründen Sie das?
Ja, auch wenn ich mit Strafe rechnen muss, ich mach das, wozu ich Lust habe.
Diese antisoziale Wertordnung hat sich früh bei ihm verfestigt. Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Interessen, keine Beachtung von Regeln, keine Rücksichtnahme. Und auf diese Einstellungen ist er auch noch stolz. Ich denke, ich habe mich nun lange genug an ihn herangetastet. Zeit für einen Themenwechsel. Kommen wir mal zur ersten Tat. Was hat Sie denn bewogen, gerade in diese Kneipe zu gehen?
Um ehrlich zu sein, ich brauchte Geld, bin da reingegangen. Darum ging's.
Das heißt?
Ja, ich bin mit dem Vorsatz da reingegangen, den zu überfallen. Ich kannte ja die Kneipe und den Besitzer, also nicht privat, aber vom Sehen.
Und warum haben Sie gerade den ausgewählt?
Weil ich gerade in der Gegend war.
Und wie wollten Sie das machen?
Ich wollte den außer Gefecht setzen und das Geld mitnehmen. Ich habe vorher schon Raubüberfälle gemacht.
Da waren ja vorher Gäste da und die sind nach und nach gegangen?
Ja, nach und nach waren die alle weg. Dann war ich da allein. Und habe mit dem noch, dem Kneipenbesitzer, geredet am Tresen.
Und dann haben Sie diesen Entschluss gefasst. Wann und warum?
Ja, ich bin da aufgestanden und habe gedacht, jetzt ist die Zeit soweit. Das war instinktiv. Da bin ich hoch um den Tresen rum und hab den platt gemacht.
Wie platt gemacht?
Ja, mit der Faust ins Gesicht, Außenferse in die Knie, den auf den Boden geschmissen. Hab da so einen Hackblock stehen sehen. Den habe ich genommen und immer draufgehauen, immer auf den Kopf drauf.
Warum denn immer weiter draufgehauen?
Das ist dann ausgeartet.
Sie wollten doch eigentlich Geld. So, dann liegt der Mann da auf dem Boden, ist keine Gefahr mehr und Sie hauen immer weiter drauf. Warum?
Ja, das war dann mal so.
Was haben Sie denn da empfunden, als Sie auf den eingeschlagen haben?
Oh, eine richtige Wut hatte ich.
Warum denn Wut?
Ja, so richtigen Hass. Hab wohl alles rausgelassen von den Wochen davor.
Die letzten Wochen davor. Was war denn da?
Ja, ich hatte Stress mit meiner Schwester. Auch mit meinem Vater. Ich hatte kein Dach über dem Kopf, hab draußen geschlafen.
Okay, und dann lag der da und danach haben Sie...
Da habe ich noch geflucht. Auch im Nachhinein habe ich noch geflucht darüber. Und als ich das Geld genommen habe, habe ich noch das Telefonkabel durchgeschnitten. Dann bin ich raus. Und als ich aus der Tür raus bin, da war alles wieder gut. Ganz ruhig, ganz normal.
Ganz ruhig? Also kein Gedanke an den Mann?
Nö, gar nicht. Ich habe noch gedacht, habe ich jetzt das Licht ausgemacht oder nicht? Weil ich wollte ja Vorsprung haben und ich wollte nicht, dass ein Streifenwagen da vorbeikommt und dass die da sehen, dass da die ganze Nacht das Licht brennt.
Also im Urteil steht, Sie seien vollkommen mitleidlos gewesen. War Ihnen der Mann total gleichgültig?
Das war mir egal, ja.
Also, dass der Mann stirbt, war Ihnen egal?
Das war mir egal, das kann man so sagen. Was ich für mich entscheide, ist gut.
Mhm. Und den Mann an diesem Abend zu töten, war gut?
Nö. Erstmal nicht. Ich hatte ja noch nie vorher einen getötet. Aber ich glaube, ich fand das gut.
Was fanden Sie denn daran gut?
Die Machtspielchen. Die Macht, die Entscheidung.
Wie fühlt sich denn dieses Gefühl der Macht an?
Im Nachhinein war das erst gut. Ich habe gedacht, ich habe was Besonderes gemacht.
Und in der Situation selbst, als Sie auf ihn eingeschlagen haben?
Da wollte ich den nur ruhig haben. Aber ich wusste, was zu tun ist.
Der Mord an dem Gastwirt erscheint als geradezu klassische Raubtat. Allerdings macht Kuhlmeier schon hier die Erfahrung, dass es neben dem materiellen Verbrechenserfolg mit einem Mal noch etwas gibt, das ihm imponiert und das ihn inspiriert. Macht zu haben über andere Menschen, sogar über ihren Tod bestimmen zu können. Kurz nach dem Mord an dem Wirt sind Sie in eine andere Kneipe gegangen und haben zwei Mädchen kennengelernt.
Ja, ein bisschen was getrunken.
Die haben ausgesagt, Sie seien richtig gut drauf gewesen. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Haben Sie das denn gar nicht realisiert, was Sie vorher gemacht haben?
Und dann bin ich nach Bremen gefahren.
Okay, bleiben wir erstmal bei meiner Frage. Also Ihre Gefühlslage, die hat sich ja in den nächsten Tagen danach verändert. Sie haben mir gesagt, da sei irgendwann dieses Machtgefühl gekommen. Wann denn?
Ja, das kam dann. Ich fühlte mich besser. Also ich wusste, wenn man mich jetzt erwischt, dann ist es vorbei.
Aber das ist doch kein gutes Gefühl.
Nö, das nicht. Ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie gut.
Was denn genau? Können Sie mir das mal erklären?
Na ja, jetzt kommt's im Fernsehen, Radio, Zeitung.
Verstehe. Und was war das für ein Gefühl, als Sie das gelesen und gehört haben?
Ja, heftig. Erst erschrocken. Aber dann fand ich's gut.
Das hat Ihnen geschmeichelt?
Ja.
Die Sache in Bremen. Haben Sie Ihr zweites Opfer auch zufällig kennengelernt?
Ja, den habe ich auf der Straße kennengelernt. Der lief voll in Schwarz rum, hatte auch so einen schwarzen Rucksack. Ich dachte erst, das wäre ein Kiffer. Da hat er mit mir geredet, als ob er mich kennen würde. Wir sind dann ins Gespräch gekommen. Hat er mich gefragt, ob wir zusammen Bier trinken wollen. Klar, habe ich gesagt, warum nicht? Dann sind wir zu ihm in die Wohnung, die war nicht weit weg.
Wann wurde der Mann in Ihrer Vorstellung zum Opfer?
Na, erst gar nicht. Weil dann hatten wir Streitigkeiten. Er hat mir immer so Fremdwörter in den Kopf geworfen, Wörter, die ich noch nie vorher gehört habe. Und dann wollte er mir immer erklären, wie man die Worte ausspricht. Ich habe dann gesagt, das musst du mir nicht erklären. Mir ist sowieso egal, wie man Wörter ausspricht. Und dann hat er immer so mit dem Kopf geschüttelt und gelacht. Als wäre ich so ein dummer Penner.
Und das hat sie provoziert?
Das hat mich angewidert. Er wusste gar nicht, wen er da vor sich sitzen hat, habe ich gedacht. Ja, noch lachst du. Wart's mal ab, habe ich gedacht.
Wann haben Sie denn den Entschluss gefasst, ihn umzubringen?
Ja, wir saßen im Schneidersitz gegenüber. Ich war total gereizt. Und dann habe ich den immer angeguckt und gedacht, wenn du wüsstest. Und dann, zack, bin ich aufgestanden, mit dem Fuß vor den Kopf getreten. Dann habe ich den gewürgt und geschimpft, Wichser, Arschloch und so. Und dann wurde der bewusstlos. Dann bin ich mit dem Fuß drauf. So mit der Ferse auf den Kehlkopf, hab mein ganzes Gewicht drauf verlagert. Und als ich da so über dem stand, da fühlte ich mich überlegen. So überlegen, dass ich den töten kann.
Und die Situation ist ähnlich ausgeartet wie beim ersten Mal?
Naja, der lag dann da und ich von oben so auf den drauf gespuckt und weiter geschimpft und gemeckert und dem auch ins Gesicht gespuckt. Und dann habe ich den weggezogen, irgendwohin. Dass der tot war, habe ich dann gemerkt, weil er nur noch so geröchelt hat. Und er hat sich in die Hose gemacht.
Wie haben Sie sich nach der Tat gefühlt?
Na, die Wut war dann weg. Ich fühlte mich besser. Da habe ich mir erst mal was zu trinken genommen.
Ist Ihnen der zweite Mord leichter gefallen? Weil Sie hatten ja diese Grenze schon mal überschritten.
Ja, nach der Sache mit dem Kneipenbesitzer war mir sowieso alles egal. Ich wusste, wenn die mich erwischen, komme ich eh nicht mehr raus. Ich habe mir auch vorgenommen, dass sie mich nicht lebendig verhaften. Und da war mir klar, wenn ich was mache, dass ich es dann richtig mache. Also, dass ich den wegmache.
Nach diesem Mord haben Sie ja etwas Außergewöhnliches gemacht. Am Tatort einen Zettel hinterlassen.
Ja, ich habe auf einen Zettel Psycho geschrieben mit Kugelschreiber und habe den Zettel dann auf den nackten Bauch von dem Typen geleckt.
Und wozu?
Ja, ich wollte von der Tat ablenken, dass die nicht gleich auf mich kommen. Ich wollte, dass die Bullen denken, sie haben das mit einem Psychopathen zu tun. Ja. Einem Verrückten. Ja.
Wenige Tage danach sind Sie in eine andere Stadt geflüchtet, einen anderen Mann kennengelernt, Alkoholiker.
Ja, den habe ich am Bahnhof kennengelernt. Wir haben gelabert und was getrunken und dann sind wir zu dem in die Wohnung.
Und wie ging's weiter?
Ja, in der Wohnung hatte ich den Plan, den dann platt zu machen, weil wir ungestört waren. Ich war voller Adrenalin, es war voll gut.
Warum? Der Mann hatte doch weder viel Geld, noch hat er Ihnen was getan.
Ich hatte wieder dieses Machtgefühl.
Auf den ersten Blick dieselbe Motivation wie beim zweiten Mord. Es macht ihm Freude, sein Opfer zu töten. Endlich hat er Macht über andere Menschen und nicht sie über ihn. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Kuhlmeier ist jetzt kein impulsiver Raubmörder mehr. Er hat sein Opfer aus Mordlust getötet. Und das war wohl auch so geplant.
Ja, man versucht sich das eben so richtig vorzustellen, wie das in dem Moment abgeht. Man sieht sich um im Raum wegen der Gegebenheiten. Und dann wartet man auf den Moment. Und der kam dann.
Wann kommt denn der richtige Moment?
Ja, der kommt von einer Sekunde auf die andere. Das ist Wahnsinn. So von jetzt auf gleich. Und dann bin ich total aggressiv.
Und dann geht's los.
Ja, da war so eine Energie. Ich saß dem Gegenüber und hab den angeguckt. Der wusste nicht, dass ich ihn gleich killen würde. Aber ich... Es war so ein Machtgefühl. Das habe ich total genossen. Ja, das war klasse. Das spüre ich dann auch körperlich. Das ist so ein Kribbeln im Magen.
Im Urteil steht, Sie haben den Mann mit einem Küchenmesser niedergestochen, das Sie in der Wohnung gefunden haben.
Ja, ich habe das Messer einfach in den Oberkörper gerammt, so ganz tief und so fest ich konnte, auch in den Magen und in die Weichteile. Ich bin dann mit dem Messer auf die Wirbelsäule gestoßen, dabei habe ich mich verletzt. Dann habe ich eine Flasche genommen und die ihm ein paar Mal ins Gesicht geschlagen. Und dann war der bewusstlos.
Also offiziell hat man gesagt, das sei Mordlust gewesen. Können Sie das unterschreiben?
Ja, das kann man so sagen. Das kam so über mich, ja.
Ich habe den Polizeibericht gelesen. Sie waren noch nicht fertig.
Ich wollte das sehen, die Wunden. Ich habe das T-Shirt hochgemacht, aber ich konnte die Stiche gar nicht richtig sehen. Da habe ich die Wunden so ein bisschen auseinandergezogen. Da konnte ich dann die Fettschicht und die Hautschicht sehen. Dann habe ich ein Kabel genommen, über einen Balken geschmissen und den aufgehängt.
Warum aufgehängt? Da war doch keine Gefahr mehr für Sie.
Ja, als ich den aufgehängt habe, wollte ich so Schrecken verbreiten.
Aber Sie sind nicht sofort abgehauen, sondern haben dann noch einen Zettel hinterlassen. Warum?
Ja, ich habe auf einen Zettel die Abkürzung P geschrieben, also für Psycho. Ich dachte, das versteht jeder. Das habe ich aus so Horrorfilmen, also eher so Psycho-Horror wie Jack the Ripper, Freddy Krueger. Ich habe zu Hause auch mal so Videoabende gemacht. Da habe ich Leute eingeladen und habe denen die Filme gezeigt und habe sie dabei beobachtet. Ich fand das stark, wenn die sich erschreckt oder geekelt haben. Ich kannte ja die Filme in- und auswendig.
Kann man sagen, dass sie ihr letztes Opfer getötet haben, nur um es zu töten?
Ja, ich habe das einfach getan und habe mich gut gefühlt dabei. Vor allem danach. Ich habe mich leicht gefühlt, besser.
Denken Sie heute noch an Ihre Opfer?
Ich denke über die Opfer nach, ja, das muss ich ehrlich zugeben. Besonders über den letzten. Es war nicht gut, dass ich den abgestochen habe. Es fühlt sich auch nicht gut an, wenn ich drüber nachdenke. Ah, ich bereue, dass ich dem das angetan habe. Die anderen beiden Opfer bereue ich nicht. Ich denke, das war gerecht.
Als Ursache für die Verbrechen dieses Mannes darf mit Recht eine sogenannte dissoziale Persönlichkeitsstörung angenommen werden. Mit anderen Worten, ich nehme mir, was ich will, Regeln gelten nur für andere, ich bin die Welt. Diese jahrelange Fehlentwicklung formte letztlich einen hochabnormen Charakter. Hemmungslos, mitleidlos, gefühllos, schamlos. Zudem inspirierte ihn das erstmalige Erleben eigener Übermacht bei einer Tötung. Fortan mordete er auch für diesen emotionalen Kick. Und bei günstiger Gelegenheit gab es kein Zurück mehr, kein Erbarmen. Dann wollte Frank Kuhlmeier seinen Spaß haben, einen Menschen töten.
Das war ein Podcast von Crime and Investigation, dem True Crime Sender im deutschen Fernsehen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir euch einen neuen Fall präsentieren. Natürlich freuen wir uns über Kommentare, Likes und Shares und großzügige 5-Sterne-Bewertungen in den Podcast-Apps. Am Ende bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf. Man weiß nie, wer da draußen wartet.